Wort, geboren am 4.12.1920 in Kummerdorf Nummer 8 bei Bitschasch. Der ganze Grundbesitz wurde von meinen Eltern Wilhelm und Aloysia, geborene Rauch, im Laufe der Jahre erwirtschaftet. Circa im Jahre 1904 ging mein Vater und meine Mutter getrennt nach Amerika, richtig nach Brooklyn, und haben beide dort einige Jahre gelebt und verdient. Im Jahre 1911 sind sie zurückgekommen und haben unser Haus Bitschasch gekauft. Im gleichen Jahre 1911 haben sie geheiratet. Und im Mai 2012 wurde der Bruder Ferdinand geboren. Der Vater fuhr im Jahre 2013 wieder nach Amerika, um das nötige Geld zu verdienen, damit das Haus, das sehr verfallen war, wieder aufgebaut werden konnte. Im Jahre 2020 kam er wieder zurück und mit dem ersparten Geld wurde das stattliche Haus erbaut und die nötigen Nebengebäude instand gesetzt. Im Dezember des gleichen Jahres wurde ich geboren und zwei Jahre später meine Schwester Irma. Im Jahre 1927 war es wieder so weit, dass mein Vater nach Amerika auswanderte. Er musste über Kanada in die USA, schwarz über der Grenze, gehen.
Die Mutter war da.
Der Besitz wurde in dieser Zeit von der Mutter mit Hilfe des knapp 15 Jahre alten Bruder Ferdinand bewirtschaftet. Es waren circa 10 Stück Rinder, 2 Pferde und 4 bis 6 Schweine in den Stallungen. Im Jahre 1928 kaufte mein Vater in Amerika dann Besitz Kummerdorf Nummer 1, den er drüben dem Besitzer ausbezahlte. Im Jahre 1932 starb der Großvater und wir erben den Besitz Nummer 9, Obersteinasch. Daneben wurde mit dem vom Vater verdienten Geld in Amerika das Haus vollständig fertig gebaut und eine große Scheune neu errichtet. Er kam im Jahre 1933 schwer krank aus Amerika zurück und ist nach circa 3 Monaten zu Hause verstorben. Durch die anstrengende Arbeit in den Vereinigten Staaten war seine Gesundheit so geschwächt, dass er mit gut 49 Jahren zu Hause verstorben ist. Die Mutter hat dann mit Hilfe des Bruders und der Schwester den Besitz weitergeführt. Mein Bruder hat im Jahre 1939 geheiratet und einen vierten Besitz dazu gekauft. Mottasch in Kummerdorf Nummer 3 gekauft. Damit war der ganze Besitz mit dem Gemeindeanteil über 100 Hektar groß. Es war der größte Besitz in der ganzen Gemeinde Nesseltal. Mein mir zustehendes Erbteil, das waren die Besitzungen Haus Nummer 2 und Nummer 9, betrug insgesamt 36,9 Hektar. Davon waren 24 en daar fik daar waard. Zeer twee fik daar wiese, de rest weide.
Herr Franz Novak hat mir auch noch Formulare vorgelegt oder besitzt noch Formulare aus der Zeit 1941 anlässlich der Umsiedlung. Damals wurden nämlich sämtliche Grundstücke bzw. Waldstücke durchgesehen und es wurden die Bäume gezählt. Da hat Herr Novak von seiner Mutter Aloysia Novak folgendes Formular: Name des Waldanteiles Bodenriegel, zugehörig der Katastralgemeinde Kummerdorf, Parzelle 2451, in einer Größe von einem Hektar 19 Ar und 16 Quadratmeter, so groß war dieser Waldanteil. Und in der Größenklasse 1, das ist 15 bis 29 cm Durchmesser, waren 3 Stämme an Nadelholz und 400 Stämme an Laubholz. Und in der Größenklasse 2, 30 bis 39 cm, waren 69 Stämme an Laubholz. In der Größenklasse 3, 40 bis 49 cm, waren 22 Stämme Laubholz. Und in der Größenklasse 4 waren, also 50 und mehr Zentimeter Durchmesser, waren 4 Stämme. Und so geht dann die Liste weiter vom Berg, vom
Bergteil. Hockteil, Bodenriegel, Gatterteil, Gastle, Innerschreut, Ilmpichel, Wieselerzahn, Gehack, Pichele, Randspichel, Spitzers, Tanzpichel, Gemäundle, Schürhe, Messsteig, Schnerbgrube, Überwatschigers, Geißriegele, Walzhauben, Breutenteil und Deutschmannschreut. In diesen Waldanteilen wurde auch sämtlicher Jungwald gezählt mit einem Durchmesser bis zu 15 cm. Der Waldanteil meines Bruders war bedeutend größer. Er hatte ein Ausmaß von über 50 Quadratmetern.
50 Hektar.
Ah, ich korrigiere, 50 Hektar. Das andere war Wiese und Ackerland, das auch in verschiedenen Stufen eingestuft und genau ausgemessen wurde.
Mutter nichts,
mein Bruder Fernand bekam in Haselbach bei Gurkfeld genauer später Benische, das auf Kummerdorf umgetauft wurde, einen landschaftlichen Besitz kommissarisch zur Bearbeitung zugeteilt. Meiner Mutter wurde ihr Besitz nur auf der Bank festgehalten, ohne dass irgendeine Wirtschaft dafür zum Bearbeiten überwiesen bekam. Das Geld oder irgendeine Sicherstellung in mir nicht bekannter Höhe für den Besitz meiner Mutter war angeblich auf der Bank in Marburg sichergestellt, von dem wir bis jetzt nichts mehr gehört haben. Meine Mutter arbeitete wie vorher in Gotsche bei meinem Bruder in seiner Landwirtschaft mit.
In Haselbach.
Genau so wie meine Schwester Irma in Haselbach und dann in Benische bzw. Kummerdorf. Im November 1935 kam ich nach Freistadt in Oberösterreich zu meinem Großonkel Johann Kosalp, der dort eine Gemischwarenhandlung betrieb, in die ich als Lehrling eintrat. Nach Beendigung meiner Lehre und einer kurzen Arbeit in einer Großhandlung musste ich im März 1939 wieder nach Gotsche zurückkehren, da die jugoslawischen Behörden meinen Pass nicht verlängerten wegen meiner kommenden Musterungspflicht. Im Jahre 1940 musste ich zur Musterung und wurde als tauglich befunden zur Gebirgsartillerie, zu der ich am 6. April 1941 einrücken sollte, da aber an diesem Tag der Jugoslawienkrieg ausbrach, ist das unterblieben. Nach meiner Rückkehr nach Kummerdorf im März 1939 war ich vorerst bei meinem Bruder in der Landwirtschaft in Kummerdorf tätig. Und nach langem Bemühen bekam ich einen Posten im Lagerhaus in der Stadt Gotsche, wo ich die Heimarbeiten der Gotscheer, besonders die Holzarbeiten aus dem Waldengebiet bei Altlach übernommen habe und verpackte sowie zum Versand nach Berlin brachte. Ich habe jetzt noch in meiner Wohnung in Baden Holzteller, Tassen und so weiter aus dieser Zeit, die noch mit dem Brandstempel, der als Zeichen der Gotscheer Heimarbeit verwendet wurde, versehen sind.
Richtig,
zum Zwecke des Vertriebes in Deutschland wurden auch Prospektmappen ausgegeben mit den Bezeichnungen der einzelnen Gegenstände, die in Heimarbeit erzeugt wurden, wie Teller, Butscherlein, Gürtel, Lesezeichen und so weiter.
Ja, gut.
Neben meiner Tätigkeit im Lagerhaus in der Stadt Gotsche bemühte mich in der Gemeinde Nessental um den Aufbau der Jugendgruppen im Schwäbisch-Deutschen Kulturbund, was mit Hilfe zahlreicher Mitarbeiter sehr gut gelungen ist. Soweit es erlaubt war, sind wir auch bei verschiedenen Anlässen aufmarschiert. Bei den Heimabenden wurde besonders auf Gesang und Turnen sehr bedacht genommen. Daneben wurde natürlich auch über das Weggeschehen gesprochen und debattiert. Man kann es nicht unbedingt als politische Schulung bezeichnen, aber doch wurden, so waren wir bestimmt, das deutsche Volkstum wach zu halten oder wach zu rütteln. Mein Bruder hatte nach Zulassung des Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes in der Gemeinde Nesseltal diesen Verein aufgebaut und meine Schwester hat sich um die weibliche Jugend angenommen. Nachdem ich dann die Jugend organisiert hatte, mein Schwager war offiziell der Obmann, war praktisch unsere Familie sehr rege völkisch tätig. Mein Bruder als Sturmführer für die erwachsenen Männer, ich für die Jugend und meine Schwester als Hilfe für die Mädchen. Mein Bruder und meine Schwester leben beide noch in Graz. Nachdem die Umsiedlung beschlossen wurde, wurde ich der Kreisführung als Mitarbeiter zugeteilt. Ich wurde aus dem Land hinausgeschickt, um den Landwirten bei den Ausfüllen der Bögen behilflich zu sein bzw. diese zu korrigieren. Anschließend war ich dann bis kurz vor der Umsiedlung in der Kreisführung mit den ganzen Vorbereitungen für diese Angelegenheit beschäftigt als Mitarbeiter. Neben vielen einigen anderen Männern wurde mein Bruder in das vorgesehene Umsiedlungsgebiet gesandt, um dort für die Umsiedler die einzelnen, die notwendigen Gebäude zuzuteilen. Er war nicht in der Lage, uns das Ansiedlungsgebiet mit schriftlich mitzuteilen. Von der Umsiedlungsbehörde wurde uns genau vorgeschrieben, was wir mitnehmen dürfen.
Ja.
Das haben wir alles in Kisten, Koffer und Fässern verpackt oder auf andere Art zum Transport bereitgestellt. Ich wurde als Transportleiter für eine Gruppe eingeteilt. Zu dieser Gruppe gehörten die Hausgemeinschaften, sie wurden Hersteller genannt. Novak Ferdinand, Komarov 8, Fellacher Josef, Tanzbügel 1, Vogrin Josef, Tanzbügel 3, Mantel Maria, Komarov 1, Jonke Gustav, Komarov 5, Verwerber Ernst, Komarov 6, Kosa Georg Komarov 10, Rogerle Maria Komarov 12, Lackner Johann Alzesach 9, Stalzer Wilhelm Alzesach 12, Komp Aloysia Alzesach 15, Stalzer Alois Alzesach 17, Komp Johann Alzesach 18, Agnitsch Katharina, Alzesach 25 und Staatser Alois, Alzesach 17. Die Transportverzeichnisse aus dieser genannten Gruppe konnte ich alle über alle Schwierigkeiten retten und habe sie vor mir liegen. Als Beispiel, was von einer Hausgemeinschaft mitgenommen wurde, nenne ich diese von Novak Ferdinand, Komarov 8, Umsiedlungsnummer Römisch 5-18129. Drei Kisten mit Wäsche und Geschirr, 14 Möbelverschläge, 12 Kisten mit Wäsche und Kleidern, 8 Fässer mit Geräten, 4 Bottiche, eine Hobelbank, an Fahrzeugen ein Federwagen, 3 Wagenfuhrwerke, ein Schlitten, ein Ausfuhrschlitten, ein Fahrrad, an Geräten 2 Pflüge, eine Ecke, 4 verschiedene Maschinen, an Vieh ein Pferd, eine Milchkuh, ein Schwein. Wir wurden zuerst in Haselbach in einem Hause untergebracht, von dem wir nach kurzer Zeit in ein anderes umziehen mussten. Nach einigen Monaten wurde meinem Bruder eine ansehnliche Bauernlandwirtschaft zugeteilt, die bestand aus drei vorhergehenden Landwirtschaften. Diesen Betrieb hatte er kommissarisch zu verwalten. Dazu gehört auch ein Weingarten. Die zu bewirtschaftende Landwirtschaft war einigermaßen groß. Neben seiner Frau half auch meine Schwester Irma und die Mutter mit, außer neben einigen Hilfskräften, die uns zugeteilt wurden. Mein Bruder war dann ab dem Jahre 1944 zeitweise beim Volkssturm eingeteilt und musste mit Unterbrechungen im Ansiedlungsgebiet Dienst machen zur Verteidigung gegen die Partisanen. Wir persönlich hatten keine Partisanenüberfälle zu erleiden, aber ich hörte selbst im Herbst 1944, als ich das erste Mal in den Urlaub fahren konnte, in der Nacht auf den Bergen die Partisanen singen. Kurze Zeit nach der Ansiedlung begann ich in der DAG, das ist die Deutsche Ansiedlungsgesellschaft in Rahn, im Büro zu arbeiten. Das dauerte nicht lange, da ich zur Musterung vorgeladen wurde, zwar nach Gurkfeld. Die Musterung war von der Waffen-SS. Es war nicht unbedingt Zwang, dort zu erscheinen, aber sind fast alle dort angetreten.
Stopp, danke. Gut, bitte.
So. Die Musterung war damals sehr streng und es wurden nur ca. 20% der Angetretenen als tauglich befunden. Darunter war auch ich und ich wurde für den 15. April nach Berlin einberufen. Damit war meine Tätigkeit bei der DAG beendet und ich erhielt meine Ausbildung in Berlin-Lichterfelde. Die war sehr streng und anstrengend, aber dadurch haben wir auch Kondition bekommen. Während meiner Ausbildungszeit in Berlin wurde auch der Statthalter für Böhmen und Mähren, Heydrich, in Prag ermordet und ich wurde zum Staatsakt in Berlin eingeteilt. Zuerst standen wir in der Erdenhalle Spalier. Nach dem Festakt wurden wir zum Spalier eingeteilt entlang der Straße, durch die der Leichenkondukt ging. Kurz darauf wurden wir nach Russland verladen und bei Stalino wurden wir auf zwei Regimenter aufgeteilt und aus dem ehemaligen Regiment Leibstandarte entstand die Panzergrenadierdivision, die erste SS-Panzergrenadierdivision Leibstandarte. Und ich war im zweiten Regiment. Nach der Aufstellung wurden wir wieder nach Frankreich verfrachtet und wurden südlich von Paris in Melun einquartiert. Nach einigen Tagen Aufenthalt hatten wir eine motorisierte Parade durch Paris entlang der Champs-Élysées und durch den Triumphbogen und wurden dann im Raum Évreux zur weiteren Ausbildung stationiert. Wir übten den ganzen Sommer über bis in den späten Herbst hinein. Gemeldet hatte ich mich zu den Panzern, einberufen wurde ich zur Artillerie und gelandet bin ich bei der Infanterie, wo ich dann den Gardehelfern zugeteilt wurde. Wir haben dann fleißig in Frankreich an der Gardehelfer 18 Meter geübt. Anfang Dezember 1942 wurden wir verschiedenen Impfungen unterzogen und bekamen Truppenuniformen ausgefolgt, da wir nach Nordafrika eingeschifft werden sollten. Dazu kam es nicht, denn eines Tages hieß es antreten, die Truppenuniform abgeben und wir mussten Watteuniformen und Filzstiefeln ausfassen und ab ging es nach Russland. Nach der Reise über Norddeutschland, Ostpreisen bis fast Leningrad kamen wir Richtung Charkow und wurden südlich von Belgorod ausgeladen. Es bestand damals praktisch keine Front, da alles in Auflösung begriffen war und wir haben Charkow wieder in Besitz genommen und östlich davon uns festgesetzt und dabei den großen Teil einer in der Infanteriedivision gerettet, die völlig erschöpft und ohne Verpflegung dastanden. Nach wechselvollen Kämpfen konnte die Front bei Charkow stabilisiert werden und wir rückten Richtung Belgorod vor, dass wir auch noch nahmen, um dann in Bereitstellung zu gehen, um uns wieder aufzufrischen und zu ergänzen. Das war circa im April 1943. Wir wurden dann westlich von Charkow in Ljubotin einquartiert, wo wir wieder mit den neu dazugekommenen die ganze Ausbildung durchmachten und uns für kommende Einsätze vorbereiteten. Dazu muss ich sagen, dass ich mit der russischen Zivilbevölkerung sehr guten Kontakt hatte und dass sie sehr freundlich zu uns waren. Ein großer Teil meiner Kameraden, besonders ich und mein Gruppenmann Nachbar, sind mit den Russen sehr gut ausgekommen. In den Quartieren, in die wir eingeteilt waren, haben wir wie zu Hause gelebt. Wir haben unsere Rationen abgegeben, die haben für uns gekocht, sind für uns aufgestanden in der Früh, damit wir ein warmes, gutes Frühstück hatten vor der Ausbildung. Dafür haben sie wieder unsere Lebensmittel für sich auch verwenden können. Sie haben uns auch ein Machoka gegeben, damit wir nichts zu rauchen hatten. Mit der Division Das Reich und der Division Totenkopf wurden wir zum 1. SS-Panzerkorps umgegliedert und mit den neu an die Front gekommenen Tigern und Königstigern sowie Panthern ausgestattet. Am 4. Juli 1943 wurden wir auf unsere LKW verladen und in die Bereitstellungsräume an die Front nördlich von Belgorod gebracht, wo wir am Morgen des 5. Juli angreifen sollten. Um 3 Uhr früh begann die Artillerievorbereitung, daneben starke Fliegereinsätze und Nebelwerfer, die ich zum ersten Mal dort erlebte. Nachdem diese Vorbereitung beendet war, trat unsere Kompanie zum Angriff an. Wir kamen ohne einen Schuss bis ca. 20 Meter an die russischen Stellungen heran. Dort wurden wir dann stark unter Feuer genommen und mussten in Deckung gehen und nach schweren Kämpfen erst die Stellung nehmen. Das Ergebnis war, dass am Abend von unserer Kompanie von 145 Mann nur mehr 15 unverwundet übergeblieben sind. Wie dann gefangene russische Offiziere aussagten, ist ein deutscher Soldat am Abend übergelaufen zu den Russen und hat genau die Zeit angegeben, wann wir kommen. Es war die letzte große Kesselschlacht der deutschen Wehrmacht. Es sollte der Kessel bei Kursk abgeschnitten werden. Nördlich vom Norden her griff die Armee unter Generalfeldmarschall Model an und wir vom Süden. Wir sind weit vorgestoßen, aber die Nordfront ist stecken geblieben. Damit kam es dann zum Stillstand unseres Angriffes und wir mussten uns gegen schwere Angriffe verteidigen. Am Vormittag des 11. Juni wurde ich durch einen Granatwerfereinschlag ganz in der Nähe meines rechten Beines schwer verwundet und wurde von Kameraden nach rückwärts gebracht. Zuerst mit am Arm und dann mit schönsten Panzerwegen in ein Reservelazarett, von wo ich in der Nacht mit einer Ju-52er Schwerverwundung zurückgeflogen hätte werden sollen. Die ist aber leider bei der Landung von den Russen abgeschossen worden. Als Folge davon wurden wir dann auf Lastwagen, die mit Stroh gelegt waren, verladen und über 80 Kilometer bis nach in der Nähe von Charkow gebracht. Dort in einem Zeltlazarett wurde ich endlich operiert und mit einem Zeitzug noch nach Poltawa in das Reservelazarett überstellt. Nach 6 Wochen Aufenthalt in Poltawa wurde ich nach Kiew verlegt und von dort nach einiger Zeit weiter zurück nach Neiße in Oberschlesien. In der Zwischenzeit wurde ich immer wieder operiert und für ein halbes Jahr nur auf dem Rücken gelegen. Im Jänner 1944 wurde ich auf eigenes Ansuche mit einem Lazarettzug nach Linz in Oberhöfte. In Linz wurde ich beinamputiert und nach einigen Wochen, sobald ich gehfähig war, in das Reservelazarett nach Freistadt verlegt. Im Herbst 1944 bekam ich einen Heimaturlaub zugesprochen und war circa 4 Wochen bei Gurkfeld bei meinem Bruder und bei meiner Mutter zu Hause. Durch meine schwere Verwundung war es mir auch möglich, einige Sachen aus der Untersteiermark heraufzubringen. Meine Schwester durfte mich als Begleiter Meine Schwester durfte als Begleitperson mit mir fahren und dadurch konnten wir einige Kleidungsstücke und Haushaltsküchengeräte retten. Ich denke, das Kriegsende lebte ich in Freistadt, im Lazarett, teils ambulant, teils stationär, arbeitete dann bis 1947 bei meinem Onkel in der Gemischtwarenhandlung, soweit es aufgrund meiner Verwundung möglich war. Dann war ich ein Jahr als Holzschnitzer tätig und hatte mich auch in dieser Zeit verehelicht. Im April 1948 trat ich in die Filiale einer Elektrofirma in Freistadt als Verkäufer ein und war nach einigen Jahren dort der Filialleiter. Es gelang mir, diese Filiale zu einer der größten zu entwickeln, wo ich dann bis zu meiner krankheitshalben Pensionierung im Jahre 1966 tätig war, zum Schluss mit dem Titel als Filialdirektor. Ich konnte mir eine gute Existenz aufbauen, daneben auch eine Familie gründen. Aus der Ehe entstanden 4 Kinder, 3 Söhne, 1 Tochter. Die Kinder sind alle gut versorgt. Die Tochter, das jüngste Kind, ist Hauptschullehrerin. Die anderen haben verschiedene Berufe. Und ich habe 4 Enkelkinder. In Freistadt habe ich auch ein Haus gebaut. Neben meiner Tätigkeit widmete ich mich auch dem öffentlichen Leben, wo ich in den verschiedensten Bereichen tätig war. Aufgrund meiner Verbindung war ich langjähriger Funktionär des Kriegsopferverbandes sowie Gründungsmitglied des Kameradschaftsbundes Freistadt. Daneben war ich 13 Jahre ÖVP-Gemeinderat von Freistadt und als Folge meiner politischen Tätigkeit auch Chef der Hauptbezirkspartei Obmann sowie auch Hauptbezirkspartei Obmann des österreichischen des ÖAAB. Einfach. Nach meiner Pensionierung nahm ich mich um die ältere Generation an und habe den Pensionistenbund in Stadt und Bezirk Freistadt aufgebaut, der einer der stärksten in Oberösterreich war. Daneben war ich einige Zeit Arbeiterkamerad in Linz und habe alle diese Funktionen aufgrund meiner Übersiedlung nach Baden bei Wien nach und nach zurückgelegt. Für meine Tätigkeit dort wurde ich von verschiedenen Seiten geehrt und bin jetzt auch weiterhin in Baden im Vereinsleben tätig, so besonders im Kriegsopferverband und Kameradschaftsbund sowie Seniorenbund. Auf landsmannschaftlichem Gebiet habe ich mich so weit als möglich von den Anfangsjahren an betätigt. Zuerst in Linz bei der Gründung der Landesgruppe Oberösterreich als Zweigstelle von Graz. Ich war seit der Gründung Mitglied der Freien in Graz und auch beim Kauf der Gedächtnisstätte in Krastowitz bei Klagenfurt beteiligt. Meine Gattin ist zwar eine Wanderin, aber eine begeisterte Kutscherin und wir nehmen immer an den Veranstaltungen in Graz und Klagenfurt teil und besuchen jedes Jahr mindestens einmal die Heimatkutsche, von der besonders meine Gattin begeistert ist.